zu dem Generalthema Halte, was du hast, vom Festhalten, Durchhalten und Aushalten, haben wir heute Morgen das Thema Haltlos heißt kraftlos. Und wir wollen gemeinsam in einen Text der Bibel schauen. Im Evangelium nach Matthäus finden wir im 11. Kapitel ab dem Vers 25 den Text, den Bruder zur Nieden seiner Verkündigung zugrunde legt. Matthäus 11, 25 folgende. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott des Ja's, der Einladung, der Begegnung bist und dass du nicht desinteressiert, kalt an den Menschen, an dieser Welt vorbeigehst, dass dies deine Welt ist, dass dies deine Schöpfung ist und wir deine Geschöpfe sind, deine Menschen, die du dir geschaffen hast zu deinem Bild. Und wir danken dir, dass du ein großes Programm der Neuwerdung hast. Wir danken dir für deine Heilsgedanken, für deine Heilsabsichten, für deinen Heilswillen, dass seinen Niederschlag in deinem Evangelium findet. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um Verlorene zu suchen und Sünder selig zu machen. Und wir danken dir auch für die wunderbare Einladung, die du uns jetzt neu zugesprochen hast in diesem Text. Und wir danken dir für diese Stunde der Gemeinschaft, in der du selbst gegenwärtig bist. Was für ein Wunder. Und du willst selbst derjenige sein, der aus deinem Wort uns belehrt, uns Orientierung und Licht gibt, der in die Vergänglichkeit mit Ewigen kommt. Und wir danken dir dafür. Und wir bitten dich für unseren Bruder, dass du ihm Weisheit und Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, vor dich zu stellen, zu dir hinzuführen und gemeinsam auf das zu hören, was du zu sagen hast. So wollen wir dich preisen, wir wollen dich loben, wir wollen dich ehren. Amen.
Sie haben vielleicht gemerkt, bei der Lesung des Textes, dass ein Teil dieses Textes, einer dieser Verse, gestern der Lehrtext zur Losung gewesen ist. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wunderbares Wort. Es ist auch, und deswegen richten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst mal darauf, es ist auch in der Lutherbibel fett gedruckt und von da bis zum Schluss des Kapitels fett gedruckt. Das ist ja etwas, was wir in den Lutherbibeln noch so haben. Da wollte man wahrscheinlich besonders darauf aufmerksam machen, dass das hier wichtige, zentrale Worte sind. Man ist wohl inzwischen bei anderen Bibelübersetzungen davon abgekommen. Vielleicht steckt dahinter die theologische Überlegung, dass alle Worte Gottes gleich wichtig sind. Ist ja sicher auch nicht verkehrt. Aber auf so besondere Worte aufmerksam gemacht zu werden, hat ja auch einen Sinn. Wir schauen also zunächst mal auf diese wichtigen Worte. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hat jemand von Ihnen keine Probleme, keine Sorgen, keine Lasten zu tragen? Dann tut es mir leid, dass Sie hier verkehrt sind, dann können Sie ruhig weghören. Oder wenn Sie junge Leute wären, würde ich sagen, können Sie ein bisschen mit dem Handy spielen, aber das wird bei Ihnen vielleicht nicht der Fall sein. Dann ist das also, was uns hier gesagt wird durch Jesus, nicht so relevant. Aber wenn Sie Sorgen haben, und ich nehme an, dass die meisten von Ihnen irgendwelche haben, wenn Sie Lasten zu tragen haben. Sollen sie nicht weghören gegenüber dem, was Jesus uns hier sagt. Sollten darauf aufmerksam sein. Ich denke, fast alle Menschen haben irgendwelche Lasten zu tragen. Wenn ich so denke an das Umfeld, in dem ich lebe und die Leute, die ich so kenne, was gibt es da für Schwächen und für Krankheiten, für Probleme? Da ist ein alter Freund, der plötzlich seine Beine nicht mehr bewegen kann. Da ist jemand, der vom Krebs befallen ist. Da ist jemand, der früher gerne geredet hat und gut reden konnte, auch das Evangelium verkündet, der auf einmal seine Zunge nicht mehr bewegen kann, aus irgendwelchen Nervenkrankheitsgründen. Und da kenne ich Leute, junge Ehepaare, deren Säugling am Herzen operiert werden muss und ein anderes, wo das kleine Kind epileptische Anfälle kriegt und so weiter und so weiter. Sie wissen ja aus Ihrem Umfeld selber, dass es da so unglaublich viele Probleme oft gibt. Es ist auch schön, was uns in der Losung von heute gesagt wird, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Aber das heißt nicht, dass alle Lasten, die wir zu tragen haben, damit verschwunden wären. Die Sorgen, die können wir abwerfen. Die Sorgen können wir ihm überlassen. Aber die Lasten müssen wir vielleicht doch manchmal noch tragen. Kommt her, sagt Jesus, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, mit euren Lasten. Und wir verstehen ja die Bibel so, dass da uns nicht nur einfach berichtet wurde, was Jesus damals irgendwo vor 2000 Jahren mal seinen Zuhörern gesagt hat, und dann sind sie vielleicht auch gekommen, vielleicht auch nicht. Einfach so ein historischer Bericht ist das ja nicht, sondern das ist ja nach unserem Verständnis der Heiligen Schrift ein Wort, das Jesus auch uns heute immer wieder sagt. Kommt jetzt, heute, in diesem Jahr 2015, was haben wir heute, den 11., kommt her zu mir. Und darum können wir jetzt zu ihm kommen, mit unseren Lasten. Ja, und was machen wir dann? Werden wir die Lasten los? Merkwürdigerweise sagt Jesus das nicht. Er sagt nicht, kommt zu mir her, und dann werdet ihr alle eure Probleme los. Es gibt Verkündiger, die das behaupten. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir auch unsere äußeren Lasten loswerden. Dass auf Gebet hin große Dinge, Wunder geschehen und Probleme sich lösen. Manchmal, aber durchaus nicht immer. Und sehr oft müssen wir unsere Lasten weitertragen. Und dann sind wir vielleicht enttäuscht. Aber Jesus sagt nicht, kommt her, damit ihr eure Lasten loswerdet. Im Gegenteil, wenn wir genau hinsehen, sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Also da müssen wir doch noch mal genauer hinschauen. Was sagt denn Jesus eigentlich und was ist damit gemeint? Und was bedeutet es für uns, wenn wir eingeladen sind, zu ihm hinzukommen? Nehmt auf euch mein Joch. Manche Lasten bleiben. Dass da kein Missverständnis entsteht, es gibt Lasten, die wir immer loswerden, wenn wir zu Jesus kommen. Die größte Last vielleicht sogar, nämlich die Last unserer Schuld. Das ist eine Zusage, die er uns gegeben hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die einzige Voraussetzung, dass wir kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das hat er uns zugesagt. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an das Holz. Und wenn wir uns so ein bisschen in den biblischen Zusammenhängen auskennen, wissen wir, dass das eigentlich die größte Last ist, unsere Schuld, die auf uns vor Gott liegt. Aber viele empfinden das natürlich nicht als größte Last. Sünde, ja, gut, ist vielleicht auch nicht so gut, belastet vielleicht auch manchmal unser Gewissen, aber es gibt Lasten, die sich viel mehr in den Vordergrund drängen. Krankheiten oder Ärger mit den Leuten der Familie oder was auch immer, wirtschaftliche Probleme, das drängt sich in den Vordergrund und schiebt diese Last der Schuld vor Gott in den Hintergrund. Aber eigentlich ist das, was unsere Ewigkeit betrifft, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, natürlich das wichtigste Problem. Diese Last können wir jederzeit vor Gott loswerden. Das ist uns in der Heiligen Schrift zugesagt. Aber es gibt eben, und davon reden wir heute besonders, es gibt eben Lasten, die wir weiter tragen müssen. Die nimmt er uns nicht. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Da können wir unsere Sorgen loswerden, aber die Lasten müssen wir weiter tragen. Ja, was hat das dann für einen Sinn, dass wir zu Jesus kommen? Warum sollen wir denn dann kommen? Das klingt ja so großartig. Und dann kommen wir zu Jesus und werden dann enttäuscht. Enttäuscht. Also die Täuschung, dass alles gut und schön und herrlich und alle Tage Sonnenschein und seliges Wandern auf sonnigen Höhen und so wäre, alle diese Täuschung wird uns genommen. Die werden enttäuscht. Aber es ist trotzdem nicht umsonst, dass wir zu Jesus kommen. Im Gegenteil, es ist nötig und wichtig und ist uns eine Hilfe. Warum? Weil er uns hilft, unsere Lasten zu tragen. Und das wird uns hier erklärt. Weil er uns hilft, unsere Lasten zu tragen. So heißt es im Psalm, er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Er legt uns die Lasten auf, es sind auch seine Lasten, die, von denen er will, dass wir sie tragen. Für ihn tragen, für andere Menschen tragen. Aber er hilft uns auch, sie zu tragen. Und hier sind nun drei Worte gesagt, in denen deutlich wird, wie er uns hilft. Die erste Hilfe, ich will euch erquicken. Die zweite Hilfe, mein Joch ist sanft. Und die dritte Hilfe, lernt von mir. Darüber wollen wir uns jetzt im Einzelnen mal ein bisschen Gedanken machen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Warum? Ich will euch erquicken. Erquicken, das ist ein Wort, das aus unserem Sprachgebrauch fast verschwunden ist. Man weiß kaum noch, jüngere Leute wissen gar nicht, was das ist. Sie lachen sich kaputt, wenn einer so ein Wort sagt. Also man kennt vielleicht noch aus dem Englischen quick, schnell. Im Deutschen kommt das in dem Wort Quecksilber noch vor. Also quick, lebendig, schnell, beweglich, vital, so ungefähr. Ich will euch erquicken. Ich will euch Vitalität geben, also das Leben geben. Ich will euch Kraft geben, diese Last auch zu tragen, die auf euch liegt. Wir stellen uns einen Menschen vor, der durch die Wüste geht und eine Last zu tragen hat. Und er wird immer matter und immer matter. Und wenn ihm dann frisches Wasser gereicht wird, kriegt er neue Kraft. Er wird erquickt, er wird wieder mit neuer Kraft erfüllt. Denken Sie an das, was wir vorgestern Abend besprochen haben, das lebendige Wasser, das den Dürstenden wieder neue Kraft gibt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich erlebt habe, als ich noch als junges Knäblein mal an einer Freizeit teilgenommen habe. Wir haben eine große Wanderung gemacht und da haben wahrscheinlich die Veranstalter sich ein bisschen falsche Vorstellungen über die Leistungsfähigkeit der Jungs gemacht und wir waren schon ziemlich am Ende unserer Kraft und konnten kaum noch. Dann hinterher erzählte einer der Jungs so als eine Art Zeugnis, dass er völlig am Ende war, nicht mehr weiter konnte und da hätte einer von diesen Leuten, von den Mitarbeitern auch ein junger Mann, der auch am Ende seiner Kräfte war, aus seinem Rucksack eine Tomate geholt und hätte ihm die Tomate geschenkt und das hätte ihm wieder Kraft gegeben, es hätte ihn erquickt, aber Sie merken schon, das bisschen Feuchtigkeit, was in einer Tomate ist, kann nicht wesentlich Medizinisches bewirkt haben, aber dass da ein anderer war, der seine Sorgen mitgetragen hat, der ihm nahe war, der sich um ihn Gedanken gemacht hat und ihm etwas geschenkt hatte, was ihm selber auch geholfen hätte, wenn er es selber genossen hätte. Das hat ihm Kraft gegeben, so hat er es dann erzählt. Es hat ihn beeindruckt, dass Menschen solche Liebe aufgebracht haben. Und hat ihn auch dafür eingenommen, das Evangelium, etwas vom Evangelium zu verstehen. Wie sich das geistlich nachher weiterentwickelt hat, kann ich nicht sagen. Ich habe das aus dem Auge verloren. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Die Erquickung besteht nicht nur darin, dass uns äußerlich neue Kraft zugeführt wird, das manchmal auch. Aber die Erquickung besteht darin, dass wir psychisch, seelisch, ja geistlich neue Kraft bekommen, dadurch, dass wir die Liebe des anderen und in unserem Falle eben die Liebe Jesu Christi erfahren. Dass wir das spüren, da ist einer, der an uns Interesse hat, der unsere Last sieht und uns Kraft gibt uns erquickt, uns neue Vitalität zuführt, dass wir die Lasten tragen können, die wir alleine nicht tragen könnten. Natürlich gibt es oft den Versuch, zu erklären, warum hat Gott mir diese Last aufgelegt? Warum hat Gott mir die Schwierigkeiten mit jemandem in meiner Familie aufgelegt? Warum muss ich diese Krankheit tragen? Warum hat Gott einem anderen eine Krankheit, so schwere Krankheit auferlegt, dass ich mich um ihn so sehr kümmern muss, dass mich das mitbelastet? Warum komme ich wirtschaftlich nicht zurecht mit dem, was ich habe? Und so weiter und so weiter. Warum ist das so? Und manchmal hat schon jemand hinterher sagen können, wir freuen uns, wenn wir solche Zeugnisse hören. Es ist mir klar geworden, warum das so war. Gott hat dadurch etwa mich aufgerüttelt und mein Herz für ihn aufgeschlossen. Oder Gott hat es durch diese Krankheit, durch diese Schwierigkeiten gefügt, dass eine andere Sache sich gelöst hat oder dass ich in jene Gefahr nicht gekommen bin. Manchmal ist das so, dass wir im Nachhinein wissen, warum eine Last uns auferlegt worden ist. Aber das ist nicht immer so. Manchmal können wir es hinterher nicht sagen, warum das so gekommen ist, warum es so kommen musste. Aber dann zu wissen, es ist trotzdem so, dass es so kommen musste, auch ohne dass ich es weiß. Gott weiß es. Er führt es gut hinaus. Er macht das Beste draus. Das ist sein Prinzip. Er will uns nur Gutes. Er will uns aufrichten. Und allein diese Tatsache, dieses Wissen, er weiß, was geschieht und warum es geschehen muss, das gibt uns die Kraft. Und er ist uns nah. Er ist bei uns. Ich nehme an, Sie haben das alle schon mal erlebt, miterlebt, selber erlebt oder bei anderen gesehen, wenn ein Kind gespielt hat und ist hingefallen und hat sich vielleicht das Knie aufgeschrammt und kommt dann weinend zur Mama, guck mal hier, es blutet vielleicht sogar, wie schrecklich, es blutet und so. Und die Mama nimmt das Kind auf den Schoß und ja, da blasen wir mal drauf und blasen wir drauf und machen heile, heile Segen und so und dann springt das Kind fröhlich wieder davon. Also, dass das der Atem, wenn man drauf bläst, irgendeine medizinische Wirkung hat, ist, glaube ich, noch nie nachgewiesen worden. Das hat keine Bedeutung. Oder heile, heile Segen ist auch kein magischer Spruch oder so. Das wäre ja erst recht für uns Christen nicht angebracht, so einen magischen Spruch zu gebrauchen. Und trotzdem hilft es. Warum? Weil das Kind gemerkt hat, meine Mutter oder Vater oder wer auch immer es ist, nimmt Anteil. Und es uns konnte seine Sorge sagen. Und es weiß, da ist jemand, der leidet mit mir. Und er gibt mir ein tröstendes Wort und richtet mich damit wieder auf und erquickt mich wieder. Und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Auf einmal ist der Schmerz gar nicht mehr da, ganz vergessen. Auf einmal ist die Last fast wieder weg. Natürlich reagieren wir Erwachsene anders als Kinder, aber sie verstehen dieses Prinzip, was dahinter steht, was jedem Menschen eigen ist. Wenn Gott uns seinen Trost zusagt, wenn wir wissen, er ist da, er nimmt Anteil an dem, was uns belastet, was uns beschwert, dann gibt uns das neue Kraft. Dann lässt uns das neu aufatmen und weitergehen unseren Weg, auch unter unserer Last. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, schwer beladen, und ich erquicke euch. Das ist eine Zusage. Es ist nicht die Zusage, ich nehme euch alle Lasten ab, aber es ist die Zusage, ich erquicke euch, ich teile euch von meiner geistlichen Kraft etwas mit. Meine Nähe wird euch die Kraft geben, diese Last zu tragen. Das Zweite, was Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also gut, wenn uns Jesus ein Joch auflegt, denkt man zunächst, da wird uns zusätzlich noch eine Last aufgebürdet. Aber lass uns mal überlegen, wozu ein Joch eigentlich da ist. Ein Joch ist dazu da, eine Last besser zu tragen zu können, die wir sowieso tragen müssen. Ich nehme an, die meisten wissen, unter jungen Leuten müsste ich das extra erklären, was ein Joch ist. Die kennen sowas nicht mehr, aber sie sind alle, so wie ich, in älteren Altern, haben das schon mal erlebt. Ich habe das selber erlebt eine Zeit lang, als ich in einem Bauernhof mal mithelfen musste, dass da immer jeden Morgen einer mit so einem Ding da über der Schulter, rechts und links hing ein schwerer Eimer dran. Wer die hätte so tragen müssen, Hätte er fast nicht geschafft, da wurden immer die Schweine gefüttert und da ging er damit einmal hin. Also ein Hilfsmittel, so ein Joch, eine Last zu tragen. Und wenn Jesus uns ein Joch auflegt, sagt das doch nichts anderes, als dass er uns damit eine Hilfe gibt, unsere Last zu tragen. Die Last, die wir sowieso tragen müssen. Wir sind ja heute nicht mehr gewöhnt, so schwere Lasten zu tragen, deswegen brauchen wir meist auch kein Joch mehr, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, für alles haben wir, der Bauer hat dafür einen Trecker und was und selbst unsere Koffer, mit denen wir angereist sind, haben Rollen unten drunter, also wir sind da nicht mehr darauf angewiesen, so schwer heben zu müssen, aber früher, als man das noch nicht so hatte, da war das eine große Hilfe, so ein Joch. Jesus gibt uns also ein Hilfsangebot. Er will uns nicht eine zusätzliche Last auflegen, sondern will uns sagen, wie wir diese Last besser tragen können. Ja, will uns helfen, diese Last besser zu tragen. Ohne Bild gesprochen, wenn wir erkennen, er ist so wie das Joch zwischen dem Träger und der Last ist, so ist er zwischen uns und unseren Problemen und unseren Sorgen und unseren Schwierigkeiten. Er hilft uns. Und sein Joch ist sanft, das heißt, es ist gepolstert. Ja, diese Joche waren manchmal so gepolstert, dass das so ein bisschen weicher auf der Schulter war und nicht so schwer drückte. Sein Joch ist sanft, gepolstert, weich. Vielleicht soll damit auch gesagt werden, ich weiß nicht, ob ich das richtig auslege, aber es scheint mir doch ein naheliegender Gedanke zu sein. Sie wissen ja, ein Joch, das funktioniert ja nur sinnvoll, wenn ich zwei Lasten habe, eine rechts und eine links. Wenn ich also einen schweren Eimer nur links auf das Joch, an das Joch hänge und rechts gar nichts, also das ist ja schwierig, dann werde ich schief und kriege es ins Kreuz und vielleicht geht es gar nicht. Also das, es gibt sogar Leute, die, habe ich schon manchmal erlebt, die sagen, nee, eine Last, das ist mir zu schwer, aber gib mir rechts auch noch was in der Hand. Beim Joch ist das erst recht so. Ich brauche zwei Lasten. Könnte das nicht ein Hinweis darauf sein, dass wir als Christen um Christi willen leiden? Und das ist ja auch das Ziel. Paulus spricht davon, dass wir mit ihm leiden, dass wir teilhaben an seinem Leiden, dass wir uns einfügen in seine Geschichte, in dieser Welt, sein Leiden an den Menschen, dass wir mit uns darunter stellen unter diese Last. Aber weil uns das zu schwer wäre, wenn wir diese Last nur auf einer Seite hätten, haben wir auf der anderen Seite auch Last. Haben wir unsere eigene Last, unsere Krankheiten, unsere Schwierigkeiten, damit es ausgewogen ist, damit es leichter zu tragen ist. Oder vielleicht, dass wir auf der anderen Seite andersherum gesehen, dass wir vielleicht unter unserer eigenen Last leiden, so wie jeder sein Päckchen zu tragen hat, wie man so schön sagt. Und manchmal ist es eben nicht ein Päckchen, sondern ein Paket. Und dass wir deswegen uns bewusst sein sollen, es gibt auch dieses andere Leid, das wir tragen, um Jesu willen. Oder vielleicht dürfen wir es auch so deuten, dass wir auf der einen Seite unser eigenes Päckchen zu tragen haben, unsere Last, die uns manchmal niederdrückt, aber auf der anderen Seite die Last des anderen tragen sollen. Einer trage die Last des anderen, so wie das Gesetz Christi erfüllen, sagt Jesus, oder sagt Paulus, Entschuldigung. Also Ausgewogenheit zwischen unserer Last und der Last des anderen, ob das nicht auch eine Hilfe zum Tragen ist. Manchmal kann man den Eindruck haben, wenn man Menschen sieht, die nur immer sich mit ihrer eigenen Last beschäftigen. Ach, was geht mir so dreckig? Was bin ich so schlimm dran? Was habe ich so Schmerzen und so Krankheit? Und was wird das noch alles werden? Und wie? Und so, und macht sich da ganz verrückt mit seinen eigenen Lasten und wird damit einfach nicht fertig. Und andere Menschen, die auch solche Lasten zu tragen haben, reden aber nicht dauernd davon, sondern reden von der Last des anderen. Und gehen zu dem anderen hin und versuchen, seine Last mitzutragen, versuchen, ihn zu unterstützen, ihm zu helfen. Es ist doch bekannt, dass die Menschen, die sich sehr für andere einsetzen, da brauchen wir gar nicht an Mutter Teresa oder Albert Schweitzer oder was weiß ich, irgendwann zu denken. Wir können ja auch in unserem Umfeld sicher solche Menschen kennen, die sich um andere kümmern und die reden nicht dauernd von ihren eigenen Lasten. Ist es vielleicht nicht auch mit diesem Bild vom Joch deutlich gemacht, dass wenn wir uns die Lasten anderer auch mit auferlegen, dass wir dann unsere Eigenlasten viel besser tragen können? Nehmt auf euch mein Joch. Nehmt diese Doppelbelastung nicht als eine Belastung, sondern als ein Geschenk, dass ihr durch meine Hilfe besser tragen könnt, meinen Trost habt und dadurch, dass ich euch Aufgaben gebe, euch unter die Last anderer mitzustellen, dass ihr dann eure eigenen Lasten besser tragen könnt. Und dann sagt Jesus noch ein drittes: Lernt von mir. Also ich wiederhole es nochmal, ich will euch erquicken. Und die zweite Hilfe: Mein Joch ist sanft, das ich euch auflege. Und das dritte: Lernt von mir. Lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lernt von mir, ich bin euer Vorbild. So macht man's. Wenn ihr es so macht, wie ich es mache, dann könnt ihr eure Last tragen. Ja, wie macht ihr es denn? Was ist denn das Vorbildhafte an ihm? Da sagt er ausdrücklich dazu: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Weil ich sanftmütig und von Herzen demütig bin, deswegen kann ich Lasten tragen, meine eigene Last tragen. Deswegen, und das wird noch nicht deutlich, aber in der weiteren Geschichte wird das deutlich, deswegen kann er auch die Last tragen, ans Kreuz zu gehen, auch die Last der Sünden aller Menschen zu tragen, weil er sanftmütig, weil er demütig ist, weil er sich unter Gottes Willen gestellt hat, den Willen Gottes erfüllt, diese Last auf sich zu nehmen. Und wenn ihr so tut wie ich, wenn ihr sanftmütig und demütig seid, wobei jetzt nicht so bestimmte Charaktereigenschaften gemeint sind, dass einer immer so nickt und so ja, ja sagt und so, und der andere trumpft eben auf und der hat seine Schwierigkeiten, der Sanftmütige, der Demütige, der immer den Kopf gesenkt hält und keinen Rückgrat hat, der käme besser durchs Leben, so ist es ja nun nicht, das wissen wir alle. Sondern es geht ja um die Demut, die wir vor Gott haben. Das Wesen, das von seiner Gegenwart bestimmt ist. Demut heißt Dienemut, daher kommt das Wort. Also Mut im Übrigen, Bedeutung heißt ja nicht nur der Mut, wie wir das Wort gebrauchen, wenn das Mut für sich alleine steht, also Wagemut, so drauf losgehen und so, sondern Mut heißt ja irgendwie die Gesinnung. Deswegen Demut, also die Diene-Gesinnung oder Sanftmut eben oder was auch immer. Wo das Anmut zum Beispiel, das Wort kennen Sie ja auch, also eine Wesensart, eine Gesinnung, die Gesinnung des Dienens. Die Gesinnung, sich drunter zu beugen unter die Last, auch unter die Last des anderen und unter den Willen Gottes. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, darum kann ich Lasten tragen. Und wenn ihr diese Gesinnung habt, dann fällt es euch leicht, die Lasten zu tragen. Jesus, ein Vorbild. Jesus ist ja nicht nur ein Vorbild. Es gibt so ein paar Leute, auch in der Theologie und so, aber auch besonders unter denen, die keine Ahnung haben, was die Bibel wirklich sagt, die stellen sich Jesus vor als einen edlen Menschen, der uns gezeigt hat, wie man es machen muss und wir sollten ihm möglichst nacheifern. Das ist natürlich nicht verkehrt. Natürlich ist Jesus unser Vorbild, aber er ist mehr als das. Er ist sehr viel mehr. Er ist unser Erlöser. Und er hat bewiesen, dass er diese Gesinnung, die er als Mensch auf der Erde durch seine Liebe, die er erwiesen hat, gezeigt hat, dass er diese Gesinnung bis in den Tod hinein auch wirklich verwirklicht hat. Aber das hat ja nicht nur eine Bedeutung als Vorbild, sondern dadurch werden wir eben auch erlöst, dass er unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Und als er auferstanden ist, hat er uns das Tor geöffnet zum ewigen Leben. Das ist also wichtig, dass wir das wissen. Jesus ist ja nicht nur ein Vorbild, sondern vielmehr unser Retter, unser Erlöser. Aber er ist auch unser Vorbild. Und das sagt er selber ja ganz deutlich. Lernt von mir. Seid so wie ich. Er sagt übrigens auch, seid so wie Gott. Da schauert es uns ja, wenn wir das hören, nicht wahr? So wie er ist, der regnen lässt über Böse und Gut und seine Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel, der so ist, das sagt er auch. Aber er sagt auch, lernt von mir, seid so wie ich. Es ist mir mal aufgefallen, dass an verschiedenen Stellen in der Bibel deutlich gemacht wird, inwiefern wir seinem Vorbild nacheifern sollen. Man kann sich ja das ganz unterschiedlich vorstellen. Sie kennen vielleicht zum Beispiel, dass manche junge Leute haben solche Bändchen an der Handgelenk gehabt. Da stand drauf, wie hieß das? What would Jesus do? Also WWJD, ne? Steht da drauf. Also das heißt, sie wollen sich daran erinnern lassen, immer wieder, was würde Jesus in dieser Situation tun und das dann auch möglichst genauso tun. Das ist natürlich löblich, sich das vorzunehmen, bloß manchmal wissen wir nicht, was Jesus in dieser Situation tun würde. Da raten wir auch nur und manchmal ist Jesus ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aber es geht nicht um diese konkreten Dinge, von denen wir nicht wissen, wie Jesus handeln würde oder wo wir das nur vielleicht in ihn hineinlegen, wo wir meinen, das wäre so richtig und dann wird das legitimiert, indem wir meinen, Jesus hätte so gehandelt und wir müssten das auch so tun. Aber es gibt einige Stellen in der Bibel, wo uns sehr deutlich gesagt wird, was wir vorbildhaft an ihm sehen sollen, inwiefern wir seinem Vorbild nacheifern sollen. Eben zum Beispiel diese Stelle. Lernt von mir, was denn? Nämlich sanftmütig und demütig zu sein. Oder denken wir an Johannes 13, die Fußwaschung. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. So wie ich euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr anderen die Füße waschen. Auch Demut, nicht wahr? Und selig seid ihr, wenn ihr es tut. Glücklich seid ihr, wenn ihr das macht. Das befreit euch, das hilft euch, das macht euch froh und glücklich und erquickt euch, wenn ihr das tut, nämlich dem anderen die Füße waschen. Also, das ist ja nur ein Beispiel, also dem anderen dienen, für den anderen da sein. Oder Philipper 2, jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Ja, wie war er denn gesinnt? Nämlich, er erniedrigte sich selbst. Wurde ein Mensch, sah das nicht für einen Raub an, Gott gleich zu sein, wurde ein Mensch, wie wir alle sind und hat gelitten. Oder 1. Petrus 2, Christus hat gelitten, ein Vorbild hinterlassen. Ich habe das mal nachgeschlagen, wo das so Vorbild und Lernen und so weiter in der Bibel überall vorkommt. Da findet man diese Stellen alle. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen. Christus hat gelitten. Er hat gelitten für uns und das ist sein Vorbild. Oder Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, welcher das Kreuz erduldete und den Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Lasst uns ihn ansehen und ihm nacheifern. Also es gibt viele solche Stellen. Natürlich gibt es auch andere Bereiche, andere Wahrheiten, die wir von ihm lernen können, die wir uns von ihm abschauen können. Wir denken an die Jahreslosung, ja, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, also er hat uns angenommen, lasst uns auch die anderen so annehmen, aber das ist auch gar nicht so weit weg von dem, was wir hier erörtern. Also Vorbild Jesu, demütig, sanftmütig sein, für die anderen da sein, sich beugen unter die Last des anderen, mitzutragen. Und nicht, wenn wir sehen, dass der andere, dass es dem anderen gut geht, neidvoll zu sein und wenn wir sehen, dass es ihm schlecht geht, darüber hinwegzusehen. Ich habe genug selber zu tragen, ich kann nicht noch die Last des anderen aufladen, sondern hinzugehen und die Last des anderen mitzutragen und genau damit dem Vorbild Jesu nachzueifern. Jetzt haben wir all diese Verse hier gesehen, die hier bei Luther fett gedruckt sind, aber da steht ja noch mehr dabei. Davor, wir haben das also mitgelesen, Zu der Zeit freute sich Jesus, fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Herr, Vater, bei Lukas steht das, er freute sich im Geist. Also, wenn man fragt, warum, wie kommt er dazu? Erstmal wundert man sich, dass überhaupt Jesus so Stimmungen hat, ja. Aber müssen wir uns nicht darüber wundern, das können wir an vielen Stellen der Bibel feststellen. Jesus war ja ein ganzer Mensch, wie wir auch, hatte Empfindungen, wie wir auch. Er hat Tränen geweint über Jerusalem etwa. Er hat Zorn empfunden, als er den Tempel reinigte und mit der Peitsche da auf die Leute losging. Er hat Mitleid mit den Kranken gehabt, das jammerte ihn und so weiter. Und hier hatte eben Freude, ganz besondere Freude. Wenn wir fragen, warum freut er sich denn hier? Was ist der Grund dazu? Theoretisch können Sie ja sich auf etwas beziehen, was davor steht in der Bibel, aber wenn Sie mal nachschlagen, sehen Sie Jesu Wehruf über die galiläischen Städte. Also wehe dir Kapernaum, wehe dir Bethsaida und so weiter, es wird dir schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Also das kann ja nicht der Grund der Freude gewesen sein. Nein, das bezieht sich sicher auf das, was dann kommt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist der Grund seiner Freude, dass er uns einen Weg zeigt, wie wir mit unseren Lasten fertig werden können. Dass er uns nahe sein will, dass er uns erquicken will. Dass diese Nähe zu uns Menschen möglich ist. Das ist der Grund, da freut er sich, dass Menschen ihm nahe sind. Und ganz speziell, so wird das hier erklärt, er freut sich darüber, er preist den Vater im Himmel, dass diese Wahrheiten den Klugen und Weisen verborgen sind, aber den Unmündigen hat er es offenbart. Also den Klugen und Weisen, natürlich gibt es auch Kluge und Weise, die das auch begriffen haben, aber sie haben es nicht durch ihre Klugheit und ihre Weisheit begriffen, sondern die haben es begriffen, weil auch ihnen es durch Gott offenbart worden ist. Also die Klugen und Weisen, denen ist es weitgehend verborgen, weil die es gewöhnt sind, durch ihr Nachdenken, durch ihre Intelligenz, durch ihr wissenschaftliches Forschen und was weiß ich, durch Logik hinter Wahrheiten zu kommen, psychologische Wahrheiten, man kennt ja nur heute sehr viele Wahrheiten, auch in der Psychologie weiß man nun vieles, wie man vielleicht eine gewisse Hilfe leisten kann, wie einer mit seinen Lasten fertig wird, deswegen geht man ja auch zum Psychologen, wenn man solche Probleme hat, aber hier geht es um was ganz anderes, hier geht es darum, dass uns Erquickung von ihm, von Gott zuteil wird. Und das erfährt man nicht durch Nachdenken. Das findet man nicht, indem man wissenschaftlich forscht, durch empirische Forschung oder dergleichen. Diese Wahrheiten werden Unmündigen offenbart. Also da ist kein großes Nachdenken zu nötig. Da ist kein wissenschaftliches Forschen nötig. Gott offenbart es. Es gibt Geheimnisse, die so wichtig sind für unser Leben und die man nicht verstehen kann und die man nicht verstehen muss. Man kann sie vielleicht verstehen, aber man muss sie nicht verstanden haben, um sie in sich aufzunehmen. Ich war selbst die Unmündigen, die kleinen Kinder, heißt es mal an anderer Stelle, den Kindern, den Unmündigen hast du es offenbart. Selbst die kleinen Kinder verstehen schon, was Liebe ist. Sie wissen sich geborgen. Gehen Sie zu einem kleinen Kind, einem Baby, was im Wagen liegt und wenn Sie nicht allzu böse gucken, sondern das Kind auch freundlich anlächelt, lächelt das zurück. Also zu wissen, ich bin geliebt, ich bin aufgehoben, ich bin geborgen, das ist selbst den kleinen Kindern schon geschenkt. Und das will damit Jesus deutlich machen, wenn er auch den Jüngern damals gesagt hat, lasst doch die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht. Natürlich sind die nicht die Weisen und die Klugen, die begreifen das nicht von ihrem Verstand her. Aber sie können gesegnet sein, sie können die Gegenwart des heiligen, ewigen Gottes spüren, ohne es erklären zu müssen oder erklären zu können. Das können selbst die Unmündigen verstehen. Gott offenbart sich den Unmündigen. Wie kommt das? Nun, weil eben diese Wahrheiten, dass er uns nahe sein will, dass er uns erquicken will, dass er uns die Lasten zwar auflegt, aber uns tragen hilft, dass er uns auch Aufgaben gibt, die Lasten anderer mitzutragen, dass wir darin selber selig werden, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. Diese Wahrheiten, die versteht man, die erklärt man nicht logisch, aber die erfährt man. Die offenbart uns Gott durch seinen Heiligen Geist. Last soll froh machen, Demut soll stark machen, also sich zu beugen, Lasten anderer zu übernehmen, soll stark machen. Sanftmut soll befreien. Ja, die Barmherzigen, wie Jesus das in den Seligpreisungen sagt, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen und die Sanftmütigen werden das Erdreich regieren. Denkt man natürlich, logisch, das ist doch Quatsch. Welcher Sanftmütige regiert denn das Erdreich? Die Leute, die jetzt in Schloss Elmau sich versammelt haben, die das Erdreich mehr oder weniger regieren, das sind ja nun nicht Leute, die sich durch Sanftmut besonders sich hervorgetan haben. Also in dieser Welt sind es nicht die Sanftmütigen, die das Erdreich regieren, aber Jesus weist uns auf eine Zukunft hin, wo alles anders sein wird. Und er weist uns auf eine geistliche Welt hin, in der die Sanftmütigen eben die Oberhand bekommen, erquickt werden, stark werden, mittragen können. Ja, helfen soll, selig machen, unter das Joch sich beugen, also sich niederbücken, das soll uns aufrichten, soll uns Kraft geben, soll uns vor den Menschen gerade stehen lassen, soll uns erquicken. Das ist doch unlogisch. Genau, es ist unlogisch. Es ist nicht etwas, was unsere Logik nachvollziehen kann, was wir erklären können, aber erfahren können wir es. Wir können es erleben. Das ist nicht etwas, was wir begreifen durch Nachdenken, sondern was wir nur begreifen, wenn wir es ergreifen, wenn wir uns seinen Geist schenken lassen, wenn wir ihn als Vorbild nehmen und leben, wie er gelebt hat und das in seiner Kraft und seine Kraft dafür in Anspruch nehmen, seine Erquickung. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr, um es mit dem Thema unserer Woche hier zu sagen, Halt finden. Wenn wir haltlos werden, wenn wir kraftlos sind, unsere Lasten zu tragen, wenn wir zu schwach sind und nicht mehr ein- und auswissen, in ihm finden wir Halt, an ihm können wir uns halten. Und dann können wir unseren Weg gerade gehen. Mir fällt noch so eine Geschichte ein zum Thema Halt finden. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich, als ich noch ein Kind war, als ich dann relativ spät laufen gelernt habe, ich war noch nie besonders sportlich, bin ich ja heute nicht so, also ich wandere ganz gerne mal und so, aber so fit war ich da nie. Und als ich dann so laufen lernen sollte, hat meine Mutter mich dann natürlich in der Hand gehalten und mich geführt und so. Und ich war dann ein bisschen ängstlich anscheinend und irgendwie kam es dann auf die Idee, hat mir eine Wäscheklammer in die Hand gedrückt und ich bin dann losgelaufen. Ich hatte wohl geglaubt, ich hätte ihre Hand, aber es war nur die Wäscheklammer und bin ich dann losgegangen. So geht uns Menschen das manchmal, nicht wahr? Peter Strauch hat das so schön gedichtet, wir halten, was nicht hält. Ne? Wir halten wie eine Wäscheklammer, die uns ja natürlich nicht hält, aber wir halten sie. Und wir merken gar nicht, dass der Halt von mir selber kommt, der angebliche Halt und nicht von der Wäscheklammer. Also wir halten die Dinge fest, von denen wir meinen, dass sie uns Halt geben. Aber sie geben uns keinen Halt. Aber was gibt uns Halt? Uns an Jesus zu halten. So werdet ihr Kraft finden. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich finde es so schön, dass auch in diesem Bonhoeffer-Gedicht gibt unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast, glaube ich, heißt es. Ich habe immer gedacht, aufgescheucht, aber so aufgescheucht, aufgeschreckt, wie ein Hühnerhof, wenn der Fuchs da reinspringt, nicht wahr? Man rennt in Panik durcheinander, man ist voller Unruhe und Angst und Sorgen. So. Das sind die Dinge in dieser Welt, was uns so umtreibt, was uns in Panik stürzt. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden, Halt finden, den geraden Weg finden, Kraft finden, die eigene Last und die Last anderer zu tragen, wenn wir uns an ihn halten. Das ist ein Versprechen, kommt her zu mir, ich erquicke euch. Ja, in diesem Sinn wollen wir auch heute Morgen zu ihm kommen und uns bei ihm erquicken lassen. Amen. Wir beten noch. Herr, was ist das für ein Geschenk, das du uns machst, dass du uns zusagst, du gibst uns Kraft, du erquickst uns, du lässt uns immer wieder aufleben, wenn wir meinen, die Last erdrückt uns und drückt uns nieder und wir können nicht mehr genug Luft kriegen, so hilfst du uns wieder zurecht. Gibst uns Kraft, unsere eigenen Lasten und auch die Lasten anderer mitzutragen. Hab Dank dafür und bewirk das auch heute und in diesen Tagen unter uns neu, dass wir uns deiner Gegenwart gewiss sind und dass wir deine Kraft spüren. Wir loben und preisen dich. Amen.